Also der Kern ist wirklich, dass der Eindruck da ist, dass Politik wirtschaftliches Handeln eben nicht ermöglicht, sondern verhindert.
Technologieoffenheit ist gerade am Anfang von einem Prozess eine sehr gute Sache, weil viele Sachen erforscht werden. Aber ab einem gewissen Punkt wird Technologieoffenheit auch zu Entscheidungsmüdigkeit.
Ich mag diese Ausschließeritis nicht. Ich mag nicht, wenn Politiker meinen, Ingenieuren vorgeben zu müssen, was die richtige Technologie ist.
Würden Sie denn auch sagen, dass der Staat dem Bürger nicht vertraut? Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir alle zwei Wochen über Themen rund um Demokratie, Politik und Gesellschaft sprechen. Mein Name ist Marc Hamacher und ich sitze heute im Landtag NRW beim FDP-Landtagsabgeordneten Herrn Dietmar Brockes. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Brockes.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung.
Es soll heute um Wirtschaft, Energie und Klimaschutz gehen, aber zunächst mal zu Ihrer Vita. Und korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege. Sie sind 55 Jahre alt, sitzen seit 2000 für die FDP hier im Landtag, sind aktuell Sprecher für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und haben sich mal Ende der 90er Jahre mit einem Softwareversand- und Internetdienstleistungsunternehmen selbstständig gemacht. Zuvor haben Sie eine Ausbildung zum Bürokaufmann absolviert. Wollen Sie uns vielleicht noch etwas zu Ihrer Biografie verraten, was ich nicht auf Wikipedia finde?
Ja, es gehört neben der Wirtschaftspolitik jetzt auch der Bereich Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft, ländlicher Raum und Forsten auch dazu. Auf Wikipedia müsste man eigentlich auch herausfinden, dass ich lebendiger Niederrheiner bin, mit Herzen, von ganzem Herzen und auch verankert bin im Schützenwesen und Anhänger der einzig wahren Borussia, die aus Mönchengladbach.
Wunderbar, wunderbar. Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, macht Ihnen Ihr Job eigentlich Spaß? Weil ich werde auch ganz oft von Freunden darauf angesprochen, Politiker, das ist doch irgendwie ein total frustrierender Job, man kriegt wenig Anerkennung, irgendwie, es geht nichts voran, alles geht total langsam, sind jetzt ja auch zum Beispiel auch länger schon in der Opposition. Macht das eigentlich noch Spaß?
Ja, wenn es keinen Spaß machen würde, dann hätte ich schon längst aufgehört. Ich bin ja seit 2000 bereits hier im Landtag unterwegs. Ja, es gibt natürlich frustrierende Momente. Aber ich möchte etwas verändern, ich möchte etwas verbessern, ich möchte etwas bewegen. Und deshalb engagiere ich mich. Und wenn ich das nicht tun würde, dann würden vielleicht diejenigen, die eine völlig andere Politik machen wollen, die weniger Freiheit für den Einzelnen erreichen, wollen, noch stärker sein. Und deshalb ist für mich wichtig, hier zu kämpfen für die Interessen eines jeden einzelnen Bürgers. Ich will mehr die einzelne Person stärken und weniger Staat. Und wenn Sie sich das Parteienbild anschauen, dann sind halt leider die Parteien, die einem alles vorgeben wollen, einen bevormunden wollen, in der Überzahl. Und deshalb ist es ganz wichtig zu kämpfen und deshalb kann ich auch jeden nur einladen, der es ähnlich sieht wie ich, sich auch politisch zu engagieren, weil sonst die anderen dort tätig sind. Also deshalb, es gibt frustrierende Momente, gerade auch das Thema Bürokratie. Sonntags reden alle von Bürokratieabbau, montags kommen dann neue Gesetze auf den Tisch und insofern muss ich sagen, lohnt es sich jeden Tag zu kämpfen und das mache ich mit voller Inbrunst und das macht mir sehr viel Spaß, sonst würde ich das nicht so lange schon machen.
Dann mal weg von Ihnen und so hin zu unserer Gesellschaft. Jetzt eine sehr leichte Frage, was stört Sie denn aktuell in unserer Gesellschaft am meisten?
Ja, man nimmt so insgesamt sehr viel Misstrauen wahr. Also dass man traut dem anderen nicht mehr und deshalb meinen einige, es müsste alles staatlich geregelt werden. Wir merken zum Beispiel auch, dass viele auch in der Politik der Wirtschaft nicht mehr vertrauen, sondern misstrauen. Und dadurch kommen eben immer neue Gesetze und Regelungen auf den Markt, die alles viel komplizierter machen, uns die Freiheiten nehmen, die wir brauchen, auch Unternehmern die Freiheiten nehmen, die sie eigentlich brauchen, um unternehmerisch tätig zu sein, um neue innovative Produkte zu entwickeln, um zu sehen, welche Bedürfnisse der Kunde hat. Dazu hat er meistens als Mittelständler gerade auch nicht die Zeit, weil er sich mit Formularen und Genehmigungen beschäftigen muss und dort aufgehalten wird. Also deshalb, das geht natürlich über die Wirtschaft hinaus, aber dieses Misstrauen, das missfällt mir total. Ich bin Rheinländer, eine Frohnatur, die immer erstmal das Gute auch im anderen sieht, und deshalb stört mich dieses Denken. Die Extreme nehmen zu, die Extreme, die eigentlich unsere Gesellschaft auseinander treiben wollen, und ich glaube, wir müssen zurück zur Mitte, wir müssen den Einzelnen stärker auch machen lassen und etwas zutrauen.
Also die Bevölkerung vertraut dem Staat in gewisser Weise nicht. Da gibt es Misstrauen. Würden Sie denn auch sagen, dass der Staat dem Bürger nicht vertraut?
Ja, leider. Das ist eben der Punkt. Die Bürokratie entsteht, weil der Staat alles vorgibt, weil er eben davon ausgeht, dass sonst Einzelne sich nicht formgerecht verhalten würden. Und dadurch wird immer weitere Bürokratie aufgebaut. Bürokratie ist eigentlich ein Zeichen von Misstrauen. Wir brauchen aber mehr Freiheit. Wir brauchen eben die Möglichkeit, dass jeder sich entfalten kann. Und deshalb, ja, leider sind eben die meisten Parteien in unserer Demokratie staatstragend, staatsgläubig. Das heißt, sie gehen davon aus, dass es nur gut ist, wenn der Staat alles regelt. Ich als freier Demokrat möchte dem Einzelnen wieder mehr Freiheit geben, dass er sich individuell entwickeln kann. Ich will ihn stark machen. Ich möchte, dass er eine starke Bildung erhält. Darauf müsste der Staat sich eigentlich konzentrieren. Also die Voraussetzungen zu schaffen, dass jeder Einzelne sich verwirklichen kann, dass die Infrastruktur von der Schule, Hochschule angefangen über die Straßen, Schienennetze etc., dass die Infrastruktur stimmt, sodass jeder sich entfalten kann. Wir erleben genau das Gegenteil im Moment. Das heißt, all das staatliche Handeln funktioniert nicht. Schauen Sie sich die Schultoiletten an, in welchem Zustand die häufig sind. Von den Straßen, Brücken mal ganz abgesehen. Darauf müsste der Staat sich eigentlich konzentrieren. Dort eben für gute Voraussetzungen sorgen. Nein, aber er verheddert sich in Vorschriften und Genehmigungen. Und deshalb, glaube ich, sind wir auch im Moment in so einer schlechten wirtschaftlichen Situation.
Ich habe das Gefühl, Bürokratie und Regulierung haben oft so das Ziel, Sicherheit zu schaffen. Und Sicherheit ist ja etwas, was vielen Leuten sehr wichtig ist. Also Sicherheit jetzt im Sinne von Sicherheit vor irgendwelchen Angriffen, aber also körperliche Sicherheit, aber natürlich auch so im Sinne von dass Leute sich an die Regeln halten, ne? Dass, weiß ich nicht, Leute keinen Sozialbetrug begehen und ähnliches. So, das ist das eine und das schafft man mit Bürokratie. So, schafft man denn auch Sicherheit und all das, was vielen Menschen in Deutschland eben wichtig ist, eben mit einfacheren Methoden, also weniger Bürokratie und weniger Regulierung?
Ja, also ich glaube, dass zum einen schon in Deutschland ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis da ist, was dann leider auch häufig zu mehr Bürokratie führt. Aber es gibt aus meiner Sicht auch den anderen Weg. Also ich glaube, wenn der Staat sich darauf konzentrieren würde, die Rahmenbedingungen vorzunehmen und sich auf das wirklich Wichtige konzentriert, auch beim Thema Sicherheit, also dass zum Beispiel unsere Stromversorgung nicht wie in Berlin so leicht angegriffen werden kann, sondern dass wir uns darauf konzentrieren, sichere Infrastruktur zu schaffen. Das geht auch ohne Bürokratie. Aber wir haben schon leider, dass viele meinen, der Staat müsste alles vorschreiben, müsste alles regeln, um dann möglichst sicher zu sein. Ich glaube, wir haben uns so in der Bürokratie verheddert, dass wir eben nicht mehr auf die wirklich wichtigen Sachen, auch was Sicherheit angeht, uns konzentrieren, den Fokus haben, sondern eben in einer überborderten Bürokratie gerade versinken, dass eben die wichtigen Sicherheitspunkte auch gar nicht mehr umgesetzt werden.
Um jetzt mal langsam noch näher zum Thema Wirtschaft zu kommen. Sie haben sich ja mal selbstständig gemacht. Wie würden Sie denn Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit beschreiben?
Ja, die Erfahrungen aus der Zeit, und ich komme aus einem Handwerkerhaushalt, also mein Vater war auch schon selbstständiger Malermeister, die haben mich geprägt und eigentlich auch in die Politik getrieben. Ich habe gesehen, was alles nicht funktioniert. Ich habe sonntags meinen Vater nach dem Kirchgang am Schreibtisch erlebt, wie er über die Formulare geflucht hat. Und das hat mich irgendwo angetrieben, in die Politik zu gehen, weil ich eben etwas verändern, verbessern will. Ich muss wohl gestehen, es gibt viele einzelne Punkte, die ich verändern konnte, aber insgesamt ist leider die Bürokratie noch viel größer geworden als damals. Und wir müssen wirklich schauen, dass wir eben einen anderen Weg finden und aus dem Klein-Klein, was wir jetzt haben, wieder rauszufinden. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, in der Selbstständigkeit wurde ich an vielen Stellen eingeschränkt und ich glaube, oder das erlebe ich heute aus vielen Gesprächen mit Unternehmern nach wie vor, die sich eben nicht auf ihr Geschäft konzentrieren können, auf die Kundenakquirierung, auf die Entwicklung neuer Produkte, weil sie häufig an ihren Schreibtisch gefesselt werden. Und insofern möchte ich das nach wie vor verändern, das, was ich damals auch selbst erlebt habe. Also deshalb, die Selbstständigkeit war für mich Antrieb und ist nach wie vor Antrieb, in der Politik etwas zu verändern, zu verbessern.
Können Sie noch einmal eben sagen, was Sie da genau gemacht haben?
Ja, ich hatte in den Ende der 90er Jahre, als das Internet gerade erst auf dem Vormarsch war, ein kleines Unternehmen, was selbst Webseiten produziert hat für Unternehmen. Und dort habe ich eben Homepages entwickelt und dort eben viele Unternehmen ins World Wide Web gebracht, sozusagen. Hört sich jetzt schon ein bisschen historisch an, muss man sagen. Kann sich kaum noch jemand vorstellen. Aber das Internet war da noch sehr jung. Und das war wirklich so eine Zeit, wo es gerade erst ausbrach. Und da war so ein bisschen Goldgräberstimmung, die ich da auch aufgenommen habe.
Verstehe. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass Sie mit Unternehmern, mit Vertretern der Industrie sprechen regelmäßig und die Ihnen auch von der bürokratischen Belastung berichtet haben. Abseits davon, was erzählen die Ihnen denn noch so, was Sie stört und was Sie für Probleme haben?
Ja, also ich glaube, also der Kern ist wirklich, dass der Eindruck da ist, dass Politik wirtschaftliches Handeln eben nicht ermöglicht, sondern verhindert. Also dass da schon die Eingrenzungen sehr stark sind.
Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, es werden immer mehr neue Regelungen, wenn Sie zum Beispiel jetzt auch wieder sehen, dass die Landesregierung hier ein Tariftreuegesetz wieder einführen will, was für mehr Bürokratie des Einzelnen sorgt, wo er entsprechende Nachweise dann erbringen muss, dass er entsprechend tariflich gebunden ist, um an die Aufträge zu kommen. Das ist alles mit mehr Bürokratie verbunden und das behindert die Wirtschaft gerade in einer Phase, wo es uns eh nicht gut gibt. Also deshalb ist das aus meiner Sicht genau der falsche Weg. Und das können viele Unternehmer auch von der Politik nicht verstehen, dass in einer solchen jetzigen Phase darüber überlegt wird, neue Bürokratie entsprechend zu schaffen.
Jetzt mal an dem Beispiel mit dem Tariftreuegesetz. Also das Ziel ist ja quasi zu schaffen, dass die Firmen Tarifverträge machen. So, und man will die dafür belohnen, deswegen macht man dieses Tariftreuegesetz. Gäbe es denn jetzt einen Weg, das Ziel zu erreichen, ohne dabei mehr Bürokratie zu schaffen?
Ja, wir haben viele Unternehmen, die tariflich gebunden sind. So, und wir brauchen eigentlich eine Stärkung der Tarifparteien. Das heißt, dass eben auch nicht die Politik, wie es zum Beispiel auch der Fall war, einen Mindestlohn vorgibt, sondern dass die Tarifpartner das aushandeln. Und dann haben wir eben auch, wenn wir starke Tarifpartner haben, dann ist es auch interessanter, sich tariflich zu orientieren. Also wir müssen unser System an der Stelle stärken. Die Politik sollte sich aus der Tarifbindung oder aus den Festlegungen der Löhnen heraushalten und es den beiden Partnern überlassen, so wie es in unserer Marktwirtschaft ja auch vorgesehen ist.
Ein Wirtschaftszweig, über den im Moment viel diskutiert wird, ist ja die Automobilindustrie. VW, BMW, Mercedes, Porsche, sie alle haben 2025 deutlich weniger Gewinn gemacht als in den Jahren davor. Gefühlt täglich liest man jetzt von Entlassungen, dass ein neuer Automobilzulieferer in der Krise steckt. Ist die deutsche Automobilindustrie am Ende?
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben in Deutschland, ja in Europa, wohl große Fehler gemacht, indem eben auch die Politik wieder die Technologie vorgeben wollte. Das wird jetzt in Teilen zurückgedreht, wenn man den Verbrennermotor länger laufen lassen möchte. Aber das ist jetzt auch so ein erst raus aus den Pantoffeln, jetzt wieder rein. Hilft der Automobilindustrie insgesamt nicht. Es wäre besser gewesen, man hätte von Anfang an gesagt, wir geben Klimaziele vor für die Fahrzeuge, aber nicht die Technologie. Aber gerade auch die EU ist hingegangen und unter dem Punkt All Electric sollten alle Fahrzeuge zukünftig elektrisch fahren. So, das war der falsche Ansatz. Wir müssen eben technologieoffen Politik machen. Das heißt, die Rahmenbedingungen vorgeben, wo man dann sagt, wir wollen diese und jene Ziele erreichen. Und dann können zum Beispiel auch Verbrennermotoren mit alternativen Kraftstoffen eben diese Ziele ja auch erreichen.
Inwieweit trägt das Verbrenner aus, oder also das Verbot von Neuzulassungen für Verbrenner ab 2035 zur Krise der Automobilwirtschaft aktuell bei? Also die Kausalität.
Ja, weil ganz klar ist, durch die Vorgaben ist der Verbrenner ja auch in Teilen nicht weiterentwickelt worden. Also viele Konzerne, Automobilkonzerne, haben ja schnell ihre Produkte geändert auf Elektromobilität, und das, obwohl wir ja eigentlich führend in weltweit sind, was die Verbrennertechnologie angeht. Also deshalb, man hat durch die politischen Vorgaben die Technologie, den technologischen Vorsprung, den wir auch hatten, aufgegeben. Parallel dazu sind gerade auch die Chinesen sehr stark in der Elektromobilität hochgewachsen, subventionieren ihre Bereiche, so dass klar ist, wir mussten zum einen aufholen, die Technologien erst voranbringen, weil wir unsere bisherigen guten Technologien ein Stück weit aufgegeben haben. So, und das führt zu der jetzigen Problem, also das ist ja nicht erst heute entstanden, sondern in den letzten 5 bis 10 Jahren. So, und deshalb glaube ich, ist es eben wiederum wichtig, dass wir aufhören, als Politik die Technologie vorzugeben, sondern Ziele definieren und gerade auch deutsches Ingenieurwesen wieder die Möglichkeiten ergeben, technologieoffen neue Produkte zu generieren und damit eben das, die deutschen und auch die europäischen Marken wieder attraktiver zu machen.
Hm. Es gibt da in der Debatte, so wenn ich das überblicken kann, grob zwei Sichtweisen oder zwei Perspektiven. Auf der einen ist quasi dieses durch zu viel Regulierung, Vorgaben, Verbrenner aus, hat man den Verbrennermarkt, in dem wo die deutschen Hersteller ja sehr stark sind oder den dominieren, hat man den abgeschwächt und damit auch die deutschen Automobilbauer geschädigt. Die andere Sichtweise ist quasi, man hätte ja das noch viel mehr dafür tun müssen, Elektromobilität voranzubringen, damit eben jetzt nicht, wie es geschehen ist, die chinesischen Hersteller jetzt die Weltspitze sind, sondern die deutschen Automobilbauer. Also quasi, man hätte vorher voranschreiten sollen, also mehr auf E-Mobilität setzen, auch im heimischen Markt, und da eben diese neue, ich will jetzt nicht aber so ähnlich wie eine Monopolstellung quasi zu erlangen, weil was in China ja gemacht wurde, ist, die haben gesehen, okay, das wird ein Riesenmarkt. Wir setzen da drauf, auch mit einem hohen Risiko, hohem finanziellen Risiko, hohen, also großen Milliardensummen, die da investiert wurden, subventioniert worden, wie Sie richtig sagen. Aber sie hatten die Vision, haben da rein investiert und haben jetzt ja quasi die gesamte Lieferkette, sind sie mehr oder weniger Weltmarktführer. Was halt früher die deutsche Position im Verbrenner war, sind jetzt die chinesischen Hersteller bei der Elektromobilität. Und wir sehen ja auch, dass die Elektromobilität wächst sehr stark weltweit, jetzt um 20% im Jahr 2025. Bei dem Verbrenner ist es nicht mehr so. Und also die Debatte ist ja quasi diese Kausalität. Ist der Verbrenner, ist er jetzt raus, weil wir reguliert haben, dass wir E-Autos machen wollen, oder war der Verbrenner einfach, war die Zeit vorbei?
Nein, ich fahre selbst auch elektrisch, um es klar zu sagen. Aber weil ich für mich gutes Potenzial sehe. Aber wir haben ja die Situation gehabt, dass die Fahrzeuge auch gerade deutsche Marken viel zu teuer waren. Es sind Fehler gemacht worden, auch bei den Marken, dass man nicht die kleinen Autos sozusagen als erstes elektrifiziert hat, sondern versucht hat bei den SUVs und den größeren so. Und mittlerweile haben sich ja da die Preise auch jetzt auch ohne Prämie, die letzten Endes nur Mitnahmeeffekte hatte, die nicht zu einer deutlichen Marktverstärkung geführt hat, haben sich die Preise für Elektrofahrzeuge ja auch deutlich gesenkt, sind mittlerweile fast am Niveau der Verbrennerautos. So, und so, dass wir jetzt so langsam auch in die Phase kommen, wo sich viele Bürger überhaupt erst ein Elektrofahrzeug leisten können. Ja, also deshalb hier sind Fehler gemacht worden. Ich glaube, dieser Ausstieg, der von der EU vorgegeben wurde, war auch zu kurzfristig, weil, wie gesagt, wir da auch einen gewissen gewisses Technologiedefizit gegenüber chinesischen Anbietern hatten. So, und das ist eben, man wollte ambitioniert, um eben auch dem Klimaschutz gerecht zu werden. Aber das hat sehr, sehr viele Arbeitsplätze gekostet und deshalb muss man eben auch immer den Weg so einschlagen, dass man ihn auch beschreiten kann. Und wenn man hier in Europa das als Vorbild sein wollte, dann ist man es aber auch nur, wenn es erfolgreich ist. Und das sind wir halt nicht.
Also die Frage ist ja quasi, wie hätte man E-Mobilität voranbringen können, ohne dass man das staatlich reguliert, sondern indem man Rahmenbedingungen setzt? Und wie genau hätten diese Rahmenbedingungen ausgesehen, damit dann auch wirklich was passiert? Weil ich habe das Gefühl, Technologieoffenheit ist gerade am Anfang von einem Prozess eine sehr gute Sache, weil viele Sachen erforscht werden. Aber ab einem gewissen Punkt wird Technologieoffenheit auch zu Entscheidungsmüdigkeit. Also in dem Sinne, dass man sagt, ja, alles ist möglich, statt zu sagen, okay, wir wissen, das ist die Antwort. Darauf fokussieren wir uns und darin werden wir jetzt stark, weil man kann ja nicht in allen Bereichen gleich gut sein. Und in China haben sie ja zum Beispiel gemacht, die haben sich auf einen Bereich konzentriert, gesagt, da setzen wir jetzt alles rein, und das haben die gemacht. Deswegen, ich versuche so ein bisschen zu verstehen, wie Technologieoffenheit uns da jetzt an der Stelle weitergebracht hätte.
Also ich denke, wir hätten klar die CO2-Ziele vorgeben müssen und dort eben die Minderungsziele entsprechend wohl in einem Fahrplan, der länger gestreckt ist, und dann eben technologieoffen. Der Staat hätte eben nicht sagen dürfen, diese oder jene, sondern parallel eben auch dafür frühzeitiger zu sorgen, dass die Infrastruktur auch gegeben ist. Bei der Elektromobilität scheuen es ja viele immer noch, weil sie nicht glauben, dass sie genug Lademöglichkeiten dann auch haben, ob es zu Hause oder auf längeren Strecken ist. Die Realität ist eine andere, aber die Wahrnehmung ist so. Aber da hätte der Staat sich viel stärker auf die Schaffung der notwendigen Infrastruktur konzentrieren müssen, statt rein auf eine Technologie. So, und man muss eben da, wenn man Technologie offen, ja, auch den Einzelnen eine Chance bieten. Ich denke, dass gerade auch was Brennstoffzelle oder auch Wasserstoff angeht, was ja eher ein Thema auch für schwere Verkehrsträger ist, weniger für den PKW. Aber trotzdem, warum soll derjenige, der zum Beispiel eine Spedition hat und seine LKWs zukünftig vielleicht mit Wasserstoff betankt. Warum soll er nicht seine Dienstfahrzeuge auch mit Wasserstoff betanken? Also deshalb, ich mag diese Ausschließeritis nicht. Ich mag nicht, wenn Politiker meinen, Ingenieuren vorgeben zu müssen, was die richtige Technologie ist. Wir brauchen ja auch Übergangsmöglichkeiten. Also wir haben einen enormen Verbrennerfuhrpark, der auch die nächsten 20 Jahre noch in Europa unterwegs sein wird. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir also doch gucken, dass die Verbrenner, die jetzt noch unterwegs sind, dass die auch grün werden. Damit ist dem Klima letzten Endes auch mehr geholfen. Und das lässt sich meines Erachtens da auch viel leichter umsetzen, um eben auch die Minderungsziele insgesamt zu erreichen.
Wie stellen Sie sich das vor? Also sollen quasi die gebrauchten Verbrenner, die unterwegs sind, sollen die auf Wasserstoff umgerüstet werden, oder wie meinen Sie das?
Dass wir, was biologische Kraftstoffe, was die Beimischungsquoten angeht, dort hätten wir schon viel mehr machen können. Also viele Verbrenner können da entsprechend auch biologische Kraftstoffe dort beigemischt werden, zum Beispiel.
Ich will jetzt mal ein bisschen wegkommen vom Thema Verbrenner, Elektroauto. Allgemein geht es der Industrie im Moment nicht gut. Ein Thema sind hier sicherlich die hohen Energiepreise, die von der neuen Bundesregierung ja eigentlich stark gesenkt werden sollten. Ist bisher so, mittelkräftig durchgesetzt, oder es ist so, ja, mäßig absehbar. Welche Maßnahmen wünschen Sie sich denn konkret?
Also die Energiepolitik muss immer unter dem Dreiklang der Versorgungssicherheit, der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit geschehen. So, und es war immer schlecht, wenn man sich hier zu sehr auf einen Bereich fokussiert hat. So, und deshalb ist es eben wichtig, wir haben jetzt, und die Wirtschaft leidet unter hohen Energiepreisen, deshalb, wir brauchen genauso die Wirtschaftlichkeit, also neben den Klimazielen brauchen wir eben bezahlbare Energiepreise, aber auch die Versorgungssicherheit ist enorm wichtig. Und deshalb war es zum Beispiel ein Fehler, dass Nordrhein-Westfalen jetzt den Ausstieg aus der Braunkohleverstromung von 2038 auf 2030 vorziehen will, ohne dass bis dato die notwendigen Ersatzkraftwerke gebaut worden sind. Es gibt jetzt nach 3 Jahren Gesprächen mit der EU ja eine Verständigung, was die Kraftwerksstrategie angeht. Das heißt aber, dass dann frühestens in 5 Jahren, 6 Jahren vielleicht nach Genehmigung und Bau die ersten Kraftwerke da sind.
Genau, also ich meine die Gaskraftwerkstrategie, die jetzt ja von Katharina Reiche vorgelegt und von der EU abgesegnet wurde, besprechen wir hinterher auch noch im Detail jetzt genau diese Strategie. Also Energiepreise. In NRW haben Sie jetzt gesagt, mit dem Kohleausstieg. Inwieweit führt dieser vorgezogene Kohleausstieg jetzt zu erhöhten Energiepreisen?
Er sorgt dafür, weil wir für eine Energieverknappung unnötigerweise gesorgt haben. Und wir brauchen ja gerade auch Energie, die verlässlich ist. Wir haben bei den Erneuerbaren nach wie vor außer der Biomasse fast nur volatile Energie. Also deshalb, wir brauchen entsprechend die Grundversorgung, und dafür brauchen wir zukünftig eben die Gaskraftwerke, aber im Moment eben auch noch weiterhin die Braunkohlekraftwerke. Und es war einfach nur fahrlässig, sowohl von Herrn Habeck als auch von Frau Neubauer, hier mit RWI einen Deal abzuschließen, den Ausstieg vorzuziehen, ohne dass man weiß, wie eben die Versorgungssicherheit in dem Zeitraum bis dato stattfinden soll.
Ich habe ja hier im Landtag auch mit den Grünen gesprochen. Die haben das so dargestellt oder so argumentiert, dass erstmal wird natürlich nichts abgeschaltet, wenn die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist, dass das quasi technisch gar nicht möglich ist. Punkt A. Punkt B, dass das natürlich kompensiert wird, aber eben nicht unbedingt durch Energie aus NRW, sondern halt auch aus anderen Bundesländern oder auch aus anderen Ländern. Also im Sinne von, die Versorgungssicherheit bleibt gewährleistet, nur man findet halt andere Mittel und Wege. Natürlich zum einen Biomasse, Solar, Windkraft und was dann noch so übrig bleibt, aber zum anderen eben auch Importe aus anderen Bundesländern und anderen Ländern, die dann quasi das gewährleisten, weil ja beispielsweise in der Nordsee natürlich auch deutlich mehr Kapazitäten aufgebaut werden, an Wind beispielsweise, als da gebraucht wird, um halt eben auch den Rest des Landes zu versorgen.
Ja, aber wir sind von einem Energieexportland zu einem Energieimportland geworden. Wir importieren zum Beispiel Strom aus Kernenergie aus Frankreich, den gerade auch die Grünen in Deutschland abstellen wollten und auch abgestellt haben. Also hier haben wir sind aus allem Möglichen ausgestiegen und haben deshalb im Moment die höchsten Energiepreise in Europa, in Deutschland. Also deshalb, man kann sich das schönreden, aber die Fakten, und wenn Sie da mit der Industrie, mit der Chemieindustrie oder mit anderen energieintensiven Unternehmen sprechen, die im Moment nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können, dann ist es dieser grünen Ausstiegspolitik geschuldet, die aus Kernenergie ausgestiegen ist, die aus Steinkohle ausgestiegen ist und jetzt auch die Braunkohle Ausstieg vorgezogen hat, ohne die Alternativen sicherzustellen. Also deshalb die wirtschaftliche Schieflage, dass gerade auch Nordrhein-Westfalen als Industrieland Nummer 1 im Moment wirtschaftlich am Boden liegt, ist dieser Politik leider geschuldet.
Was ich da noch nicht so ganz verstehe, ist die Kausalität jetzt zwischen dem Ausstieg und den hohen Energiepreisen. Weil die hohen Energiepreise kommen ja hauptsächlich durch die hohen Gaspreise zustande, weil der Preis am Spotmarkt, wo Energie gekauft wird, ja quasi von dem teuersten abhängig ist, und das ist halt nun mal eben Gas. Atomenergie zum Beispiel ist ja auch relativ teuer. Deswegen, ich verstehe jetzt noch nicht, wie der Ausstieg zu den höheren Energiepreisen geführt hat, weil ja auf der anderen Seite auch Importe, die beispielsweise aus Frankreich oder aus Spanien kommen, ja meistens wie das importieren, weil es eben auch sehr günstig ist, weil die zum Beispiel die Energie übrig haben, sei es jetzt das Atomkraftwerk, sei es aber auch zum Beispiel das Wasserkraftwerk in Spanien. Also die Kausalität zwischen dem Abschaffen von Kernenergie und dem Abbau von Kohlekraftwerken und dem Anstieg der Energiepreise, weil ich meine, dass die Kausalität da eher in dem russischen Angriffskrieg und den hohen Gaspreisen zu finden ist.
Nein, Sie müssen ja sehen, Angebot und Nachfrage. So, und wenn ich bei uns Angebot rausnehme, wenn ich Kraftwerke abschalte, dann das letzte Kraftwerk, was am Netz ist, bestimmt den Preis. Aber dadurch verschiebe ich natürlich auch die ganze Kurve. Das heißt, wenn ich mehr Angebot habe, dann ist eben nicht das letzte teure Gaskraftwerk, wird dann nicht benötigt, sondern ich kann vorher eben die Kurve oder die Preise an einer anderen Stelle ist dann das letzte marktsetzende Kraftwerk. Also deshalb, da ist eine deutliche Kausalität. Durch die unnötige Verknappung sorgen wir dafür, dass wir entsprechend mehr abhängig werden, auch von Importen. Und die Preise werden uns da natürlich dann auch in Teilen diktiert.
Oder waren wir zu abhängig vom Gas?
Wir waren auch lange Zeit zu abhängig vom Gas. Also da sind Fehler auch gemacht worden in der Vergangenheit. Das muss man sagen, in der Regierungszeit von Frau Merkel, wo die Abhängigkeit von russischem Gas ja enorm hochgetrieben wurde. Und das, obwohl ja bereits 2014 auch Russland in die Ukraine eingefallen ist. Putin hat da über Jahre, Jahrzehnte eine Strategie betrieben, die uns in diese Abhängigkeit gebracht hat, und wir sind da auch drauf reingefallen. Das ist so. Ja. Aber gerade deshalb auch, wenn man diese Abhängigkeiten da sieht, dann kann man noch nicht die eigenen Möglichkeiten, die man hat, dann abstellen und früher abstellen.
Mhm. Ich glaube, was da oft so ein bisschen das Schwierige ist, man sieht, okay, Solar, Wind, super günstig. Man sieht, okay, Kohle ist teurer, Atomkraft ist deutlich teurer, die Gaspreise sind jetzt ja wieder gefallen, aber war zumindest akut super teuer. Dass man dann nicht versteht, wenn wir jetzt quasi mehr auf Erneuerbare setzen, warum das jetzt die Energiepreise so hoch schießen lassen soll.
Also zum einen benötigt gerade die Industrie Grundlastversorgung. Ja, die kann können die Erneuerbaren bis auf Biomasse nicht liefern. Also benötigen wir neben dem, wenn Wind und Solar, wenn es liefert, brauchen wir auch die Speicher, die es eben auch in die Zeiten speichert. Und wir brauchen einen Ausbau der Netze. Also das alles macht der Umbau zu den Erneuerbaren, treibt natürlich die Energie, die Gesamtkosten enorm hoch. Wir haben das EEG spielt nicht mehr die Rolle, aber die Netzentgelte sind eine massive Belastung, die durch die Transformation natürlich entstehen. So, und insofern müssen wir den ganzen Prozess, glaube ich, länger strecken. Und da eben behutsamer vorgehen, denn was wir im Moment erleben, ist eben, dass wir viel zu hohe Energiepreise haben und deshalb auch die Unternehmen abwandern, nicht hier investieren und die wirtschaftliche Lage noch viel schwieriger wird. Wir werden jetzt, wenn ich das noch sagen darf, in der kommenden Plenarwoche auch einen Antrag stellen, wo wir die Kraftwerke, die wir in Deutschland in der Reserve haben, also die vorgehalten werden, um die Netze zu stabilisieren, dass diese auch eingesetzt werden können, wenn wir Energiespitzen haben, also wenn wir zum Beispiel Dunkelflauten haben, dass sie dort eingesetzt werden dürfen. Das ist im Moment nicht der Fall, obwohl, wie gesagt, wir diese Kraftwerke vorhalten. Wir wollen, dass diese dann auch in den Markt gehen können, weil dies würde dafür sorgen, dass eben die enormen Spitzen, wo wir dann Energiekosten haben, die durch die Decke gehen, um diese dann entsprechend abzufangen. Das würde auch der Industrie sehr helfen. Ich glaube eben auch der gesamten Industrie und nicht zum Beispiel wie bei den Industriestrompreisen, die jetzt gefordert werden, wo ja nur ein Teil der Industrie auch wirklich von profitiert und das ja teilweise unter Vorgaben, die sie kaum erfüllen kann.
Jetzt mal unabhängig von der energiepolitischen Strategie, die man quasi fährt, also welche Kraftwerke man baut und welche man abschaltet. Man kann jetzt politische Maßnahmen ja ergreifen, um akut Strompreise zu senken. Da gibt es ja eine Reihe an Maßnahmen, die man machen kann. Ein paar stehen davon auch im Koalitionsvertrag. Was würden Sie sich da wünschen? Weil egal, welche Energiepolitik wir jetzt machen als Kraftwerkstrategie, das dauert. Es dauert und es dauert, bis es die Energiepreise beeinflusst. Aber wir können ja jetzt akut was machen, um die Industrie quasi zu entlasten. Was wünschen Sie sich da?
Ja, dass zum Beispiel die Stromsteuer für alle auf das Minimum auf EU-Ebene gesenkt wird und eben nicht nur Teile. Also das würde sowohl die Verbraucherinnen als Verbraucher als auch viele Mittelständler entlasten. Das wäre eine Maßnahme, die sich eigentlich die Koalition in Berlin vorgenommen hat, aber die sie dann selbst doch nicht umgesetzt hat. Und das Beispiel, was ich gerade eben genannt habe, würde auch direkt jetzt greifen. Also dass wir dadurch zu den Spitzenzeiten halt die Preise deutlich senken könnten. Das würde der Industrie sofort helfen.
Wie würden Sie die Arbeit von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bisher beurteilen?
Ich glaube, dass sie schon bei vielen Punkten auf dem richtigen Weg ist. Aber es dauert nach wie vor zu lange in Deutschland, bis diese Maßnahmen dann auch greifen. Die neue Bundesregierung ist auch fast schon ein Jahr im Amt. Wir merken aber, dass die Lage sich nochmal deutlich verschlechtert hat. Also deshalb, ich weiß auch nicht, ob sie auch innerhalb der Koalition für ihre Entscheidung die notwendige Unterstützung und Rückhalt hat. Also deshalb, ich sehe eigentlich, dass der Kurs in die richtige Richtung geht, aber was die Realisierung angeht, hat sich leider noch nicht viel ergeben.
Da ist jetzt ja auch quasi eben auch wegen dieser Kraftwerkstrategie viel Zeit verloren gegangen, wo viel Energie und politisches Kapital reingeflossen ist. Also um das nochmal klar zu machen, diese Gaskraftwerkstrategie, die ja gedacht ist, weil Gaskraftwerke super als Puffer im Stromsystem dienen, weil man die schnell hoch und runter fahren kann, weil die super eben sind, dass wenn gerade mal nicht viel Wind weht, wenn die Sonne nicht scheint, da einzusteigen und da in dem Sinne besser geeignet sind als jetzt Kohle- oder Atomkraftwerke. Diese Gaskraftwerkstrategie, die ist schon länger im Gespräch gewesen und jetzt eben von der EU abgesegnet. Unter Robert Habeck gab es diese Idee ja schon. Dann hat Frau Reiche jetzt eine Strategie mit 20 Gigawatt erstmal gefordert, musste da jetzt zurückrudern. Jetzt sind es im Endeffekt 12 Gigawatt gewesen oder werden es jetzt, die dann bis 2031 etwa gebaut werden sollen. Mal gucken, ob das dann wirklich so schnell geht, wie angegeben. Aber ich hatte da jetzt das Gefühl, da ist jetzt viel Zeit, viel politisches Kapital verspielt worden, statt einfach das zu machen, was vorher schon auf dem Plan stand. Weil wirklich anders als das, was noch unter der Ampelkoalition beschlossen wurde, ist das, was da jetzt bei rumgekommen ist, nicht.
Ja, aber es ist auch ein sehr teurer Weg, weil wir komplett neue Kraftwerke bauen wollen. Also aus meiner Sicht wäre, und das hatte die Ampelkoalition auch auf der Agenda, aber Herr Habeck wollte es auch erst in einigen Jahren machen, ist doch, dass wir eigentlich einen Kapazitätsmarkt benötigen würden. Das heißt, dass derjenige, der gesicherte Leistung anbieten kann, ob über Speicherung durch Erneuerbare oder eben auch den Umbau von bestehenden Kohlekraftwerken zu Gaskraftwerken, dass derjenige, also dass wir hier drüber die Potenziale, die wir haben, auch wirklich nutzen.